herzlich im Namen von Report ohne Grenzen. Mein Name ist Rubina Möhring und ich bin die Vorsitzende dieser NGO hier in Österreich. Wie Sie sehen, bin ich nicht denk-, aber doch etwas gehbehindert im Moment. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich setze mich ganz bequem und locker und faul in die erste Reihe und schaue mal, wie die anderen das so machen. Und Julia Herrenburg, die moderieren wird, wird Ihnen jetzt auch unsere Gäste vorstellen. Einen interessanten und guten Abend wünsche ich.
Dankeschön. Ich bin jetzt wieder gut. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank an Rubina Möhring, die Präsidentin von Reporter ohne Grenzen, die trotz Krücken heute hierher gekommen ist zu diesem wichtigen Thema und dem wichtigen Abend. Mein Name ist Julia Herrenburg, ich bin auch Mitglied bei Reporter ohne Grenzen und selbst Journalistin und freue mich wahnsinnig über dieses Thema heute und freue mich sehr über das zahlreiche Erscheinen eines, glaube ich, sehr gut besetzten, sehr diversen Podiums, was wir hier haben. Ich darf Sie auch einfach bitten, keine Scheu zu haben. Also erstens, Sie können auch noch nach vorne kommen. Wir haben noch freie Plätze hier vorne. Das macht es auch für uns ein bisschen gemütlicher hier. Und grundsätzlich würde ich auch gerne das ein bisschen interaktiver machen. Das heißt, dass Sie jetzt nicht sich eineinhalb Stunden frontal berieseln lassen sollen, sondern dass Sie gerne einfach jederzeit auch schon sich melden können, ja, mit einfach Fragen, mit Anmerkungen, mit Anregungen, mit einfach eigenen Beobachtungen zu dem Thema. Also es geht auch darum, aus welcher Perspektive jeder von uns ein bisschen wahrnimmt wahrscheinlich, als Zuschauer, Zuschauerin, Zuhörer, Leser, wie sich Message Control ein bisschen schon auswirkt und was wir selber vielleicht auch subtil schon wahrnehmen. Also einfach das, was Sie selber bemerken und vielleicht als Diskussionsgrundlage einbringen wollen. Also grundsätzlich zum Thema alles unter Kontrolle, Methoden zur Überwindung der Message Control. Das ist eben das heutige Thema. Wir werden anfangen mit konkreten Beispielen, wo Sie eben auch herzlich eingeladen sind, auch ein paar Sachen vorzubringen, die Sie selber bemerkt haben, worüber Sie gerne mal reden wollen oder auch streiten wollen. Alles ist möglich. Das Ziel ist ein bisschen auch am Ende, würde ich gerne versuchen, 3 bis 5 konkrete Maßnahmen aus dieser Diskussion zu sammeln, wo man dann wirklich sagen kann, das sind die Sachen, die wir grundsätzlich tun können als Journalisten, Journalistinnen, aber auch als Rezipienten von Nachrichten. Also ein bisschen auch in die Richtung, dass jeder mit etwas nach Hause geht, was man dagegen tun kann, dass wir dann nicht passiv ausgesetzt sind. Also wie gesagt, aus grundsätzlich einfach auch gerne immer sofort die Hand heben. Es kommt ein Mikrofon zu Ihnen und Sie müssen nicht warten. Am Schluss ist trotzdem nochmal eine größere offene Diskussion geplant und wir werden einfach so das anlegen auf ungefähr 1 Stunde 15, maximal 1,5 Stunden insgesamt, damit keiner ganz müde und erschlagen nach Hause geht. Und Sie sind herzlich eingeladen, einfach danach mit uns allen an der Bar ein bisschen weiter zu quatschen. Ich darf kurz vorstellen, wer alles hier heute auf dem Podium vertreten ist. Also wir haben hier Dr. Petra Bernhardt, sie ist Politikwissenschaftlerin. Ich folge ihr schon sehr lange auf Twitter und kann das sehr empfehlen, weil sie sich mit visueller Kommunikation auseinandersetzt und das ihr Forschungsgebiet ist. Das heißt, Message Control äußert sich ja nicht nur in Worten, sondern auch, welche Bilder möchte man transportieren als jemand, der in einer Machtposition ist. Und sie hat auf ihrem Account einfach sehr gute Analysen von Regierungsmitgliedern etc., wo sie einfach die Bilder wie eine Kunsthistorin quasi auseinander, wie die Bildkomposition ist und warum werden diese Bilder denn auch von Regierungsmitgliedern ausgewählt, dass sie in Umlauf kommen. Ja? Und das ist gerade in Zeiten von Social Media einfach extrem wichtig, welche Bilder auch selbst ausgewählt werden. Ja? Wie stellt sich jemand dar? Sie ist Mitglied der Forschungsgruppe Visual Studies an den Sozialwissenschaften an der Universität Wien und arbeitet derzeit unter anderem an dem Projekt Österreichische Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016, Visual Political Storytelling. Also das ist wirklich sehr spannend, was sie hier macht. Schön, dass Sie da sind. Dann haben wir Frau Dr. Barbara Todt, ist wahrscheinlich auch allen Ihnen geläufig, Leiterin des Ressorts für Stadtleben, seit 2015 beim Falter und auch weiterhin Autorin des Politikressorts des Falters. Also es ist eine bunte Mischung aus innenpolitischen Texten, Wien-bezogenen Texten, Analysen. Und sie ist promovierte Historikerin, hat auch unter anderem für den Format und den Standard publiziert und schreibt auch für Medien in Tschechien. Sie ist Autorin mehrerer politischer Sachbücher und Biografien. Ich habe gerade gehört, morgen wird das nächste vorgestellt. Um was geht es morgen?
Morgen präsentieren der Thomas Hofer und ich als Herausgeberinnen das Buch Wahl 2019. Das ist so der Versuch, den Wahlkampf binnen, also er ist ja jetzt nicht so lange her, den Wahlkampf quasi aus Perspektive der Wahlkampfmanager und eben auch Experten und Journalisten zu analysieren und zu bewerten.
Super, spannend. Und unterrichtet auch an der Fachhochschule Wien den journalistischen Nachwuchs, genauso wie meine Sitznachbarin zu meiner Rechten, gar nicht mehr. Also sie hat eine ganze Generation Journalisten und Journalistinnen in ganz Österreich geprägt, sage ich mal. Ich darf mit einigen von ihnen arbeiten, die immer noch ehrfurchtsvoll von ihnen sprechen. Dr. Anneliese Rohrer, wahrscheinlich eine der bekanntesten Journalistinnen, die es in Österreich auch jemals gibt und gegeben hat. Sie ist mit 18 in die USA emigriert, habe ich gehört, geflüchtet aus Kärnten. Habe ich das so richtig? Sie hatten genug. Ja. Hat in Geschichte promoviert und 30 Jahre bei der Presse geschrieben und ist auch danach als Kolumnistin für den Kurier und die Presse geblieben und hat eben sehr lange Jahre den journalistischen Nachwuchs an der Fachhochschule Wien unterrichtet. Herzlich willkommen. Dann darf ich weitermachen. Dr. Alfred Noll war von 2017 bis jetzt eben 2019 Nationalratsabgeordneter für die Liste Pilz, die dann Liste Jetzt wurde. Ist promovierter Jurist und Rechtsanwalt und hat auch ein Soziologiestudium abgeschlossen, Universitätsprofessor und aktiver Rechtsanwalt mit einer eigenen Kanzlei und ist vielen wahrscheinlich auch bekannt zum Thema Medienrecht und Urheberrecht in Österreich und ist auch unter anderem Herausgeber und selbst Publizist. Herzlich willkommen. Und Professor Fritz Hausjell, stellvertretender Institutsvorstand für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Medienhistoriker mit den Forschungsschwerpunkten unter anderem Journalismusentwicklung, Medienpolitik und Rechtsradikalismus in der Berichterstattung. Fritz Hausjell ist auch seit diesem Jahr Reporter ohne Grenzen Vorstandsmitglied und selbst Autor und war früher selbst auch Journalist beim Extrablatt. Also auch aus mehreren Seiten ein paar Erfahrungen für heute. So viel mal zum Publikum. Ich habe alle im Vorfeld gebeten, ob Sie vielleicht ein bisschen nachdenken können über konkrete Beispiele, wo Ihnen aufgefallen ist, da scheint sich irgendwie was getan zu haben. Also entweder, dass darüber berichtet wurde, dass versucht wurde, Berichterstattung zu beeinflussen oder dass man selber beim Lesen, beim Zuschauen, beim Zuhören gemerkt hat, irgendwas ist da jetzt sehr einseitig. Ja? Und ich wollte mal fragen, ob Sie mal anfangen wollen, ob Ihnen was geläufig ist, also bei Ihnen wahrscheinlich etwas Visuelles, was sich verändert haben könnte.
Es gibt ein sehr hübsches Beispiel aus dem letzten Wahlkampf, an dem man sehr gut erklären kann, wie stark sich die politische Kommunikation in den letzten Jahren professionalisiert hat. Und wenn ich professionalisiert sage, dann meine ich jetzt nicht eine Bewertung, dass es unbedingt besser geworden wäre, sondern dass die Politik jetzt immer stärker auf professionelle Leute, zum Beispiel aus dem Bereich der Fotografie zurückgreift oder aus dem Bereich der Werbung, der PR, aber auch des politischen Brandings und entsprechend die kommunikativen Maßnahmen anpasst. Und während des Wahlkampfs war es so, dass die Partei von Sebastian Kurz eine Veranstaltung organisiert hat, die Bergauf Österreich Tour. Das ist ein Wahlkampfevent, bei dem gewandert wurde, gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden und wo die Unterstützerinnen und Unterstützer die Möglichkeit hatten, ihn zu treffen, live zu erleben, mit ihm zu plaudern. Und bei dieser Veranstaltung sind klarerweise auch sehr viele Fotos und Videos entstanden, wo man dann verschiedene Stationen dieses Ereignisses sehen konnte. Und eines davon, eine Aufnahme, die in einer Gesprächssituation zeigt mit zwei Frauen, die bei dieser Wanderung dabei waren, ist dann in weiterer Folge auch zum offiziellen Plakatsujet oder zu einem der offiziellen Plakatsujets geworden. Und das Bildmaterial, das von einem offiziellen Fotografen stammte, ist dann in weiterer Folge auch Gegenstand der medialen Berichterstattung geworden. Also es war nicht nur Teil der strategischen Selbstpräsentation im Wahlkampf, sondern es wurde in weiterer Folge übernommen in die Medienberichterstattung, wo dann auch sehr affirmativ über das Ereignis berichtet wurde. Dieses Sujet, das ihn in der Gesprächssituation zeigt, als jemanden, der sich als Zuhörer präsentiert, der mit den Leuten ins Gespräch zu kommen versucht, war dann auch Teil der Berichterstattung. und die offizielle Angabe dazu, es hätten 800 Personen an diesem Event teilgenommen, wurde ebenso übernommen. In sozialen Netzwerken kam dann Kritik auf, es seien deutlich weniger Personen gewesen. Aber das ist ein sehr einfaches, sehr banales Beispiel, wo wir sehen können, wie Bildmaterial, das von Profis, in diesem Fall von offiziellen Fotografen angefertigt wird, nicht nur Teil der strategischen Selbstinszenierung wird, sondern auch von Medien übernommen wird und in die Berichterstattung eingebunden. Und es war nicht bei allen Medien gleichermaßen so, dass sie den Credit sorgsam angegeben haben, also erklärt haben, das ist offizielles PR-Material der ÖVP, sondern in einigen Fällen war es dann auch so, dass zur Verfügung gestellt dabei stand. Das heißt, für jemanden, der das jetzt beiläufig konsumiert, sich vielleicht jetzt nicht unbedingt intensiv mit strategischer, politischer Kommunikation beschäftigt, ist es nicht sofort offensichtlich, welchen Charakter dieses Material hat. Das ist weit weg von politischer Bildkontrolle, das sind wir noch nicht bei Message Control, aber wir sind auf dem Schritt, auf dem Weg in Richtung einer sehr, sehr gut durchorchestrierten Kommunikation, die darauf abstellt, zu versuchen, diese unterschiedlichen Stationen vom Herstellen des Bildmaterials, vom Nachdenken, wo kann es gemacht werden, bis hin, wo kann es verwertet werden, schon mitdenkt.
Das heißt, diese Bilder, die jetzt zum Beispiel von einem Fotografen, der von der Partei selbst engagiert und bezahlt wird, die landen dann auch zum Beispiel in der APA und können somit sofort in den Umlauf aller Medien kommen.
Ja, werden als Handout-Fotos zur Verfügung gestellt.
War das früher auch schon so, dass so eigens produziertes Material dann in der APA gelandet ist?
Nicht in dem Ausmaß.
Wie passiert sowas?
Naja, einerseits hat dieses Material gewisse Vorteile. Es wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das heißt, das ist ganz praktisch, ein Medium, das jetzt nicht vielleicht zu jeder Veranstaltung einen eigenen Fotografen oder eine eigene Fotografin entsenden kann, greift dann auf dieses Material zurück. Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist natürlich auch, dass sich das Material in der Regel in der Spitzenpolitik durch eine hohe Produktionsqualität auszeichnet. Das heißt, man muss dann nicht mehr noch kompliziert überlegen, was kann ich zur Verbesserung tun, sondern ich übernehme das einfach. Und was momentan noch nicht intensiv genug diskutiert wird, ist die intentionale Perspektive, die damit verbunden ist. Das heißt, dass diesem Material immer natürlich eine Perspektive eingeschrieben ist, die den Auftraggeber oder die Auftraggeberin privilegiert. Offizielle Fotografen sind näher dran, sie haben einfach einen enormen Vorteil dadurch, dass sie routinierte Zusammenarbeit aufweisen, dass sie die Personen gut kennen, dass sie ihre Reaktionen einschätzen können, dass sie an Stationen fotografieren können, die besonders gefällige Perspektiven hergeben und natürlich dann auch noch immer in den Prozess der Auswahl eingebunden sind, das heißt sich überlegen können, welches von den vielen Bildern oder Videos, die entstanden sind bei einer Veranstaltung, nehme ich her, um meinen Auftraggeber bzw. meine Auftraggeberin im bestmöglichen Licht erscheinen zu lassen. Das können spezifische Motive sein, die eine Person aktiv ausweisen, am Wort präsentieren oder je nachdem, was eben gerade Thema ist. Man möchte nicht immer der sein, der spricht. Manchmal ist es opportuner, der zu sein, der zuhört. Naja, und genau diese Intention, die damit verbunden ist, die wird dann sukzessive für die Betrachterinnen weniger klar, weniger deutlich und auch nicht immer hervorgehoben und betont. Und das kann zu einem Problem werden.
Frau Sott, ich glaube, Sie wollten darauf
was. Ich wollte es nur bestärken, also jetzt aus Sicht einer Journalistin, die seit mittlerweile fast 25 Jahren in der Branche arbeitet. Also ich kann das nur bestätigen und unterstreichen, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass in den Redaktionen die Ressourcen geringer geworden sind, dass die Fotobudgets geringer geworden sind und dass eben die Politik jetzt in einer hochprofessionellen Art und Weise Bilder zur Verfügung stellt, die meistens auch sehr, sehr gut sind. Einfach super beleuchtet, super Bildkomposition, und selbst wir im Falter, die wir ja eigentlich eine sehr, sehr kritische Grundhaltung mal zu allem haben, was in der Politik passiert, stehen manchmal da und waren sogar schon so weit, dass wir quasi als Bild der Woche ein ÖVP-Bild genommen haben und haben es dann natürlich gebrochen mit der Bildzeile und haben eben dazu geschrieben, das ist ein bewusstes Bild und es ist so und so inszeniert, also wir haben versucht, es zu kontextualisieren. Aber wenn man schaut, wie andere Medien damit umgehen, dann fehlt oft diese Kontextualisierung und das Bildmaterial wird einfach tatsächlich eins zu eins übernommen. Und das sind Zeiten, wo Politik sehr stark über Bilder funktioniert, weil wir halt Instagram haben und weil wir Facebook haben und alle sozialen Kanäle bespielt werden, die eben bildlastiger sind als zuvor im Journalismus. Also da entsteht schon, da entsteht sicher eine ganz eigene Form von Propaganda, wie man früher gesagt hätte, oder heute neumodisch, Message Control.
Frau Dr. Rohre, hätte das jemals unter Ihrer Führung stattfinden können, dass man Bilder aus der Agentur nimmt?
Das war eine andere Zeit, das war eine graue Vorzeit. Ja, das ist also jetzt wirklich nicht mehr wichtig. Ich muss ja nur, ich meine, die beiden Kolleginnen haben so recht, aber aus meiner Perspektive, it takes two to tango. Aus meiner Perspektive, die einen versuchen es, okay. Und sie haben geschildert, wie die anderen es zulassen. Also ein Message von einem Politiker, das hat es immer gegeben, mit unterschiedlichen Methoden, das durchzukriegen. Aber aus den wirtschaftlichen und anderen Gründen lassen die Journalisten sich jetzt kontrollieren. Es braucht zwei. Einer, der ein Message sagt, kann er machen, kann auch versuchen zu kontrollieren, wie das ankommt. Aber es gibt zu viele, die lassen sich kontrollieren. Und heute, als aktuelles Beispiel, wir haben im Vorfeld darüber geredet, ich war fassungslos. Ich schaue mir die Pressekonferenz des Herrn Kurz an, im Internet, ideal, hat es früher nicht gegeben. Gell? Musste man hingehen. Schaue mir das an. Der sagt zweimal historischer Tag und historischer irgendwas und historisch, also es war so historisch. Ich nehme an, vom Setting her war das in der ÖVP, der Saal bumm voll, er überwältigt von seinem historischen Weg. Ich bin offen für Fragen, sagt er, was schon einmal selten ist, ja, bei solchen Anlässen. Und wissen Sie, wie viele Fragen kamen? Von einem bombvollen Saal, maximal 5. Waren nicht 4, weil die eine hat sich ja übrig, die eine. Ein bombvoller Saal von Journalisten und 4 Fragen. Also wer lässt sich da kontrollieren? Wessen Schuld ist es, wenn das durchgeht? Und wir haben auch früher geredet, ich beobachte dasselbe beim Ministerrat. Jetzt rede ich nicht einmal von den Auftritten, die ohne Fragen abgeliefert werden, auf Wiedersehen. Das bitte hat es früher nicht gegeben. Also ich kann mich an keinen Auftritt erinnern, wo es geheißen hat, und Fragen werden nicht zugelassen. Vielleicht habe ich einen vergessen, wo es jemand versucht hat, wäre aber nicht durchgekommen. Jetzt ist die Frage, warum lassen sich die Kontrollierten dermaßen behandeln? Noch einmal, was das Bild anlangt, gibt es die ökonomischen Gründe, wird nicht mehr hin. Aber das ist einfach Bequemlichkeit, das ist einfach Denkfaulheit. Ich meine, diese Entwicklung, die wir noch nie hatten in Österreich, diese politische Entwicklung. Und es war 10 Uhr Vormittag, es war nicht 16 Uhr. Es war nicht Platzschluss bei den Tageszeitungen. 4 Fragen und auf Wiedersehen. Also wessen Schuld ist das, wenn das funktioniert?
Ich habe Sie im Februar auf einem Podium in Graz gehört, wo es auch ein bisschen um das Thema ging, warum eigentlich keine kritischen Fragen, also sind eigentlich Pressekonferenzen überhaupt noch ein Ort, an dem Journalisten hingehen sollten, sozusagen, aufgrund der Message Control. Und Sie haben da was gesagt, was bei mir total hängen geblieben ist, nämlich, dass halt einfach die falschen Leute aus der Redaktion hingeschickt werden, nämlich, dass man, wenn überhaupt, vielleicht die Praktikanten hinschickt und ganz junge Kollegen hinschickt, die einfach vielleicht den Mut gar nicht haben oder auch nicht ernst genommen werden, Fragen zu stellen, und dass man einfach damit wieder anfangen sollte, die etablierten Politikjournalistinnen und Journalisten hinzuschicken, denen auch vielleicht geantwortet wird oder die sich vielleicht auch untereinander mehr solidarisieren sollten bei den Pressekonferenzen.
Also erstens einmal solidarisieren sollten,
Beim Ministerrat beobachte ich seit Jahren, spielt sich das so ab, einer stellt eine Frage, die wird entweder beantwortet oder nicht, der nächste stellt ein ganz anderes Thema, der dritte wieder ein anderes Thema, man geht nicht aufeinander ein. Ich glaube, es gibt einen, meinen Kollegen Ettinger, der sagt, aber Sie haben die Frage nicht beantwortet, der kriegt dann eine batzige Antwort oder noch batzigere Antwort. Es gibt kein Zusammenspiel mehr zwischen den Journalisten, muss ja nicht einmal ab, sondern einfach nachfragen. Sie haben die Frage des Kollegen XY oder der Kollegin XY nicht beantwortet. Ich stelle sie noch einmal. Das kommt nicht vor.
Ist das früher vorgekommen?
Das ist früher vorgekommen. Ich meine, die Zeiten sind nicht vergleichbar, ja. Aber es gab den Bruno Kreisky, der hat eine Journalistin zum Weinen gebracht, nämlich nicht, weil er irgendwas gesagt hätte, wie das dann später üblich war, sie sind nicht in der Lage, mir intellektuell zu folgen, sondern ganz einfach, weil er sich geweigert hat, eine Frage zu beantworten. Und sie hat sie aber so oft gestellt und er hat so oft nicht geantwortet, bis sie in Tränen ausgebrochen ist. Umgekehrt wieder ist es uns gelungen, 3, 4 Frauen damals, den Sixtus Lanner, den hier niemand mehr kennt, der war einmal Generalsekretär der ÖVP, bei einer Pressekonferenz zum Weinen zu bringen. Aber einfach weil, aus Hartnäckigkeit, nur um auf das, weil das so wichtig ist, um auf das zurückzukommen, wer geht denn hin? Die Kollegin Todt hat richtig gesagt, naja, es werden ja nur mehr entweder Praktikanten oder ebenfalls nicht Journalisten, die auch das Fachwissen haben, um da zu kontern, weil, da bin ich mal wieder, warum lässt man sie kontrollieren, weil wir wissen ja ohnehin, es kommen keine gescheiten Antworten, also keine brauchbaren, keine schlagzeilenverwertbare Antworten. Die suchen sich dann die Journalisten irgendwie individuell und allein. Und daher schickt man Leute hin, die noch dazu ist, dieser abwertende Auftritt der Medienjournalisten gegenüber, ja, so wie sie können mir nicht folgen oder ich verstehe die Frage nicht oder das ist zu blöd oder so irgendwas, das hat es früher nicht gegeben. Da lassen sich natürlich jüngere Journalisten wahnsinnig verständlicherweise einschüchtern, trauen sich dann nimmer. Hier sitzt ein Kollege, der noch hier und da nachfragt, aber sehr selten auch schon. Eigentlich müssten, was weiß ich, von der Presse müsste der Urschitz zu Wirtschafts-, es geht ja nicht nur um Politik, ja? Müsste der Urschitz zu Wirtschaftspressekonferenzen gehen, es müsste der Pink zum Ministerrat gehen, es müsste, weiß nicht, der Völker vom Standard, alle, wie sie, ihr kennt sie alle. Und die müssten hartnäckig sein. Aber wenn die sich zu gut sind, und ich kann das genau terminisieren, wann das passiert ist, nämlich mit der ersten schwarz-blauen Regierung, aber ich hör schon auf. Ab da gingen dann die Ressortchefs nicht mehr hin, kann mich noch gut erinnern, eine vom ORF hat gesagt, das ist mir jetzt zu blöd und schaut um die Zeit. Da war auch schon Message Control durch Nicht-Antworten bei Schüssel. Und ab da wurden dann wirklich nur mehr die hingeschickt, die nämlich dann, oder meistens, man soll nicht generalisieren, meistens, die dann in die Redaktion gehen, die Abmeldung nehmen, 3 Worte ändern und unter einem eigenen Namen veröffentlichen. Und daher lesen sie dann in allen Zeitungen dasselbe und daher jammern wir seit 20 Jahren über den Untergang vom Print.
Frau Todt, Sie ganz, sind ganz nicht zu so schade, noch persönlich hinzugehen zu den Pressekonferenzen?
Genau, ich wollte eben sagen, also weil das Thema war, quasi ein Beispiel für Message Control zu bringen, also da ganz kurz nur, kann ich eben auch aus dem Wahlkampf etwas beisteuern. Die Frage eben quasi Pressekonferenzen, wie nennt man denn eigentlich Presseveranstaltungen? Da hat sich eingebürgert im Wahlkampf ganz stark Einladungen zu sogenannten Hintergrundgesprächen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen jetzt alle quasi, wer weiß den Unterschied zwischen einer Pressekonferenz, einem Hintergrundgespräch? Ist das hier klar? Dann erkläre ich es kurz. Also früher war Pressekonferenz, also Pressekonferenz ist etwas, da kann jeder hinkommen und da stellt man Fragen. Ein Hintergrundgespräch war früher, wurde so verstanden, dass man eben zu einem, in einem kleineren Kreis, in einem informellen Rahmen sich mit Politikern austauschen kann. Das ist im Prinzip alles unter drei, also sprich so, dass man nicht darüber schreibt, sondern sich die Informationen mitnimmt und vielleicht dann in einer Analyse, einem Kommentar darüber reflektiert, aber es wird nicht zitiert. Das war früher so. Jetzt hat die ÖVP im Wahlkampf immer wieder eingeladen zu sogenannten Hintergrundgesprächen, die aber nur dafür so genannt wurden, weil sie gezielt einzelne Medien nicht eingeladen haben, unter anderem den Falter. Ja, und ich hatte da meine 5 Minutes of Fame im Wahlkampf, weil ich dann zu so einer Veranstaltung quasi hingegangen bin und gebeten habe, jetzt bin ich schon da, können Sie mich bitte vorlassen. Ich wusste nicht, dass es ein Hintergrundgespräch ist. Ich dachte, es ist eine normale Pressekonferenz. Und dann wurde ich mit dem Hinweis, der Falter ist nicht eingeladen, wieder hinaus komplimentiert aus der ÖVP-Parteizentrale. Habe das dann auch öffentlich thematisiert, was ich normalerweise nicht mache, weil ich eben fand, das ist eine Grenzüberschreitung. Das war nicht mehr nur mehr Message Control, sondern das war dann einfach schon ein Schritt weiter, nämlich Aussperren von kritischen Medien von Informationsveranstaltungen. Ja, das wäre noch so ein Beispiel für, nein, das wie weit es gehen kann.
Hätte ich auch dann gerne noch ein bisschen ausgeführt. Darf ich Herr Dr. Noll Simmer gleich fragen, wie denn so die Perspektive und Ihre Erfahrung auf der anderen Seite ist? Weil das ist ja auch für uns Journalisten, wir stehen auf der einen Seite und vielleicht wollen Sie ein bisschen auch teilen, wie war es denn auf der anderen und wo hat man das Gefühl, man wird vielleicht unfair behandelt?
Ja, schönen guten Abend zunächst und danke für die Einladung. Also wir wurden ja ersucht, uns etwas zu überlegen. Ich bin nicht sehr weit gekommen, aber immerhin das will ich mit Ihnen teilen. Also erstens, bei uns hat die Message Control nicht funktioniert. Ja. Also wer auch immer davon spricht, ja, also wir waren davon gänzlich unangekränkelt. Ja. Zweite Sache, ich persönlich finde das Thema wenig spannend. Ja, und das möchte ich ganz kurz erklären, warum ich das wenig spannend finde. Ja. Also wenn Journalistinnen und Journalisten dauernd darauf schauen, was die Politikerinnen und Politiker so reden, quatschen und von sich geben, dann verfehlen sie ohne dies ihren Job. Sie sollten mehr darauf schauen, was sie tun. Und die Message Control fokussiert in dem Moment, wo man sich das zum Thema macht oder zum überragenden Problem journalistischer Berichterstattung stilisiert, dazu noch mehr darauf zu schauen, wie sie sich selber geben, wie sie sich darstellen, wie sie auf die eine oder andere Art versuchen, Inhalte quasi in die mediale Landschaft zu bringen und davon abzulenken, genauer darauf hinzuschauen und genauer zu analysieren, was eigentlich passiert. Insofern nehme ich das, was die Frau Rohrer gesagt hat, auf und kann auch nur sagen, ja, genau so ist es, würde aber noch was drauflegen quasi, in dem Maß, in dem wir durch die technologische Revolution im Bereich der Kommunikationslandschaft alle miteinander dazu getrieben werden, dauernd nur zu schauen, was sich auf der Oberfläche der Bekundung tut, schauen wir weniger darauf, was sich eigentlich wirklich tut. Und also deshalb ist das Thema Message Control für mich nicht so das Problem. Das Problem ist, was tun Journalistinnen und Journalisten, wenn sie über unsere Welt berichten und welches Bild von unserer Wirklichkeit vermitteln sie? Und wer beim Thema Message Control hängen bleibt, Fußnote, das heißt nicht, dass man sich nicht drum kümmern soll, klarerweise, aber wer dabei hängen bleibt, der fördert genau das, was eigentlich durch eine klar konturierte, sogenannte professionalisierte Selbstdarstellung im Bereich der Politik angezielt wird, nämlich uns allen nicht mehr zu erklären, nicht mehr zu analysieren und überhaupt auch nicht mehr zu berichten auf der Tatsachenebene, was eigentlich tatsächlich geschieht. Das ist der eine Punkt. Ein dritter Punkt, den ich auch noch anfügen will, weil er bis jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist, und dann kann man sich ja quasi in Geschichten ergehen, und da gibt es schon sehr lustige. Message Control ist ja nicht nur etwas, was die Politik gegenüber den Medien aufbietet, um sich klarer zu konturieren oder entsprechende Fokussierungen zu leisten. Es ist vor allen Dingen etwas auch, was nach innen gegenüber den Parteien funktioniert. Also wiederholte Male im Nationalrat habe ich die einzelnen Abgeordneten der ÖVP, FPÖ oder auch SPÖ gefragt, na, was macht ihr da, wie kommt ihr dazu, Also 2 Jahre lang habe ich immer dieselbe Antwort bekommen. Keine Ahnung, wir werden ja nicht gefragt. Also Message Control ist ein Zeichen oder ein Indiz, sage ich jetzt einmal, und das, glaube ich, benötigt wirklich der Aufarbeitung, der Oligarchisierung von Politik überhaupt. Immer weniger Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger bestimmen, was passiert, und all das, was man sich so ganz euphemistisch als Diskurshaftigkeit der Politik, sei es jetzt parteiinterne Demokratie oder wie auch immer, vorstellen kann, das geht und ist, und auch da bin ich bei Frau Rohrer, seit Anfang der 2000er Jahre quasi den Bach hinunter. Jetzt muss man nicht idyllische Vorstellungen über das haben, was vorher passiert ist, klarerweise, aber das hat schon noch einmal eine neue Qualität. Ja? Und insofern, glaube ich, sollte man sich um das Thema der Frage Politik und Diskurs noch sehr viel mehr kümmern, zusätzlich zu der Frage, worüber berichten unsere Medien eigentlich, wenn sie uns etwas berichten?
Ich möchte darauf noch kurz eingehen, auf diesen ersten Punkt, den Sie angesprochen haben, nämlich darauf, dass Message Control ja nicht da aufhört, eben an der Auswahl der Zitate oder der Bildsprachen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel aus journalistischer Erfahrung rede, wenn Anfragen gestellt werden, also Österreich ist eines von, ich glaube jetzt 2 Ländern der Europäischen Union, wo es kein Freedom of Information Act gibt, ja, und die Message Control geht ja auch dahingehend, dass einfach Anfragen nicht beantwortet und ignoriert werden oder einfach unendlich oft wird dann wird ein Rückruf versprochen, der einfach nicht erfolgt. Also die Frage auch, wie weit geht Message Control, wenn es darum geht, wenn Journalisten berichten wollen, was passiert? Ja?
Ich muss gestehen, dass ich da sehr ambivalente Haltung habe nach diesen 2 Jahren. Ja? Also ich versuche es von der Seite her zu beleuchten. Ich habe ja einige Pressekonferenzen gemacht und irgendwann denkt man sich dann, naja, jetzt berichten sie nicht drüber, wie mache ich das, dass ich da in die Medien komme. Ich sage Ihnen, es ist ganz einfach. Ein blöder Sager und sie stehen in der Zeitung. Ja? Und das ist das, was der Peter Pilz meisterhaft konnte, blöde Sager liefern, ja? Und damit in der Ökonomie der Aufmerksamkeit zum Politiker zu werden. Ja? Ich habe das dann selber probiert, ja? Das geht ganz leicht. Man macht ein Thema zu irgendeinem Sachthema, über das wird dann eh nicht berichtet, aber mit dem dummen Sager, den man liefert, wo man sich selber vor sich eigentlich schnell geniert, wenn man sich denkt, das hast du jetzt braucht irgendwie, mit dem ist man sofort in der Zeitung irgendwie. Ja? Und da fügt sich das eine in das andere, dass die Leute, die dort sitzen, entweder nicht wirkliche Fachjournalistinnen und Fachjournalisten sind, weil sie sich beim Thema nicht auskennen. Das hat zu tun mit den Sparmaßnahmen in den Redaktionen insgesamt, aber auch mit der Akzeleration von Informationen aus diesem Bereich, dass jeder glaubt, wann ich es jetzt auf Twitter liefere, bin ich schon spät, weil ich bin jedenfalls hinterm armen Wolf. Ja? Und das kriegt eine Eigendynamik, in der Sachthemen gar nicht mehr möglich sind. Und jetzt zum Thema Informationsfreiheitsgesetz. Also mein Mitarbeiter, der Udo Sekulic und ich, wir haben uns ja wirklich viele Tage und Wochen damit gemüht, einen eigenständigen Gesetzesentwurf zum Informationsfreiheitsgesetz einzubringen ins Parlament. Ja. Der Standard hat ganz kurz berichtet, es waren 3 Zeilen, glaube ich, in der Presse oder was weiß ich. Das interessiert die Medien nicht, das ist keine Geschichte. Ja. Dass man da versucht, den Anschluss an die skandinavischen Länder, an die USA oder an das Mindestmaß an zivilisatorischem Umgang mit dem Thema Kontrolle überhaupt erst zu finden in diesem Land. Das interessiert ausgerechnet unsere Journalistinnen und Journalisten nicht. Ja? Und da kann man am schon wirklich sich dann denken, jetzt habt ihr mich gern irgendwie.
Jetzt würde ich gerne noch Herr Professor Hausel einbinden, vielleicht anschließend zu dieser Frage, also warum ist denn, oder ist das der Eindruck, den Sie auch haben, dass uns das Thema auch Kontrolle von Informationen eigentlich nur am Rande interessiert, wenn man das so hört?